das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode aus dem Kontaktcenter Network. Ich bin Markus Euler und mein Gesprächspartner heute ist Markus Krozek, Geschäftsführer von Krozek Software, Gründer der Erfolgslotsen und Vorstand des Kontaktcenter Network. Ein herzliches Willkommen in die Gebrüder Grimmstadt Hanau, lieber Markus.
Ja, hallo Markus, freue mich wieder dabei zu sein.
Ja, ich auch. Es ist ja nicht unser erster Podcast, also unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen das ja, den wir zusammen machen, und wir haben von dir schon viel über Lead-Generierung hatten wir, CRM und so weiter lernen dürfen, und das Telefon als Kontaktkanal, gerade im Vertrieb, das hat ja in den letzten Monaten wieder an Bedeutung gewonnen, weil es ja teilweise für viele ja dann auch in Verbindung mit Videokonferenzen so die einzige Verbindung zu Kunden oder zu Interessenten waren. Aber es wird auch immer schwieriger, Entscheider, selbst wenn ich weiß, wer das ist, ans Telefon zu bekommen. Also Thema Erreichbarkeit. Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, wir haben vor kurzem erst zum Adressanbieter zum Test mal 100 qualifizierte B2B-Adressen gekauft. Und die Daten waren alle inhaltlich wirklich korrekt. Also gute Qualität, die angegebenen Führungskräfte sind wirklich existent. Aber wie du sagst, die telefonische Erreichbarkeit ist unterirdisch. Also zum Teil sind ja Entscheider noch im Homeoffice, und irgendwie bekommt die Telefonzentrale es nicht hin, das Telefonat ins Homeoffice zu verbinden. Oder Handynummern dürfen nicht rausgegeben werden und Rückrufe erfolgen in der Regel sowieso nicht. Oder die Entscheider sind eben dauernd in Meetings. Ich stelle mir natürlich selbst auch immer die Frage, was bringt mir auch der mir bislang unbekannte Anrufer? Ja, ich werde in meiner Arbeit unterbrochen, und soll jemand Fremden meine Aufmerksamkeit schenken?
Ja, das ist in der Tat so, obwohl es natürlich mit der Aufmerksamkeit, also aus, in meiner Welt auch ganz stark von meinem Gegenüber abhängt, wie der sich, ich sag mal, benimmt und ob er mich jetzt auch in den ersten Sekunden schafft anzutriggern. Ja. Aber dazu, und das hast du ja gerade gesagt, muss ich halt auch erstmal durchkommen.
Genau.
Ja. Jetzt gibt's aber auch, ich sag mal, verschiedene Signale, die jemand aussenden kann, die Rückschlüsse auf sein Interesse oder seinen Bedarf oder vielleicht sogar sein Problem zulassen. Im Sprachgebrauch ist es so unter Kaufsignale irgendwo verortet. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche, vor Ort zum Beispiel, dann kann ich schon an seiner Körpersprache erkennen, ob ich seinen Nerv treffe. Ich kann Fragen stellen und so weiter. Und auch verbale Reaktionen, die geben gerade erfahrenen Verkäuferinnen und Verkäufern auch was. Aber was ist denn, wenn ich jetzt noch gar nicht mit jemandem gesprochen habe und die Erreichbarkeit, wie eben angedeutet, nicht so gut ist? Habe ich denn Möglichkeit, ich sag mal, über Tracking-Systeme, die mir irgendwas aussagen, dokumentieren, das Ganze auszuwerten? Oder was hältst du grundsätzlich von dieser Methodik?
Also ich finde es gerade in der heutigen Zeit eine super spannende Geschichte, welche Chancen die Digitalisierung uns an der Stelle bietet. Also wir hinterlassen ja alle irgendwie digital Spuren. Jetzt kann man zum Beispiel, der erste Anlaufpunkt ist ja meistens die Website. Also wenn sich jemand informieren will, dann gehen wir in die Suchmaschine, in Google meistens rein, geben unsere Suchworte oder Probleme an, und dann kommen halt Treffer und wir gehen auf Websites. Und es gibt halt die Möglichkeit des B2B-Websites-Trackings. Das funktioniert bei Geschäftskunden gut, wenn meine Zielgruppe der Mittelstand ist. Das Ganze ist ja auch datenschutzkonform, weil nur Unternehmensdaten mit dem offiziell vertretungsberechtigten Personen übermittelt werden. Also man weiß ja nicht wirklich, welcher Mitarbeiter im Unternehmen hat eigentlich dann die Website besucht. Und deshalb muss man dann die möglichen Zielpersonen im Unternehmen erst identifizieren. Jetzt bei CRM-Software bei uns ist es ja meistens dann die Vertriebsleitung oder jemand aus der IT-Abteilung. Also jeder, der im Vertrieb ist, der kennt ja eigentlich die Funktion seiner relevanten Ansprechpartner. Der Riesenvorteil ist aber, dass ich ja sehe, welche Seiten hat denn der Website-Besucher sich angeschaut. Also für welche Produkte oder Lösungen oder Aufgabenstellungen interessiert er sich denn? Das heißt, wenn ich den dann anrufe, dann weiß ich ja, über welches Thema ich mit dem reden muss, also wo der mir zuhört, wenn ich den identifiziert habe, der auch wirklich der Besucher war. Ja, also das ist dann eine ganz andere Möglichkeit. Das ist quasi die Situation, ich habe Neukunden, aber wo das eigentlich auch sehr spannend ist, wenn ich eine Anfrage habe und der sagt, ja, CRM-Software finde ich mega, würde ich gerne haben, aber ich habe kein Budget dieses Jahr. Ja, Dann würde ich ja sagen, es ist eine Wiedervorlage, späterer Bedarf, den muss ich nächstes Jahr kontaktieren. Wenn der aber nach 2 Monaten wieder auf meiner Website durch die Gegend surft, dann ist ja der Schmerz so groß oder vielleicht hat er irgendwie einen anderen Budgettopf aufgetan, den er dazu verwenden kann, um meine Lösung einzuführen. Also dann auch lohnt sich da gerade wieder zum Hörer zu greifen und zu schauen, wie ist denn jetzt die Situation und die Beziehung warm zu halten. Wo es gar nicht funktioniert, dieses Website-Tracking ist eben im Privatkundenbereich oder auch bei Großkonzernen. Ja, weil dann weiß ich nur, die Siemens AG war auf meiner Website. Da kann ich mächtig stolz sein, ja, aber ich habe keine Ahnung, welche Landesgesellschaft, welche Betriebsstätte da drauf war. Das heißt, bei den 100.000 Mitarbeitern, die haben, wird es schwer sein, die richtige Person zu identifizieren. Ja? Also von daher. Und es setzt natürlich voraus, wenn wir über B2B-Website-Traffic-Tracking nachdenken, dass meine Website auch entsprechend Traffic von den richtigen Leuten hat. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben bei uns auf der Website einen großen Service-Support-Bereich, der sich mit der Anbindung von Telefonanlagen an Software beschäftigt. Der ist stark frequentiert, weil wir unter dem Stichwort irgendwie eine der Top 2-3 Seiten in Deutschland sind, wo sich aber viele Leute nur informieren, wo gibt's neue Treiber und so weiter. Das sind natürlich Leute, die vertrieblich für mich null relevant sind.
Okay. Also im Grunde kann man damit viel machen. Auf der anderen Seite werden natürlich auch wieder Grenzen aufgezeigt. Also wie du es gerade gesagt hast, ich kann sehr stolz sein, dass Siemens oder Merck oder wer auch immer auf meiner Seite war, aber jetzt dort anzurufen und zu sagen, wer in ihrem Hause beschäftigt sich denn mit dem Thema XY, das ist natürlich auch jetzt nicht das. Also es gibt viel Futter, das ist richtig. Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Also wenn ich jetzt gerade Aktionen oder ja, vielleicht auch Reaktionen mit Verkaufschancen verbinden möchte?
Also ich glaube, das Thema Social Selling ist ein Riesenthema, also gerade im B2B, wo wir über Xing oder LinkedIn nachdenken, weil das eben die Chance bietet, dass ich ja Leute kontaktieren kann, unabhängig von den Grenzen, die mir das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb aufbürdet. Also UWG § 7 würde ja bedeuten, ich kann nur postalisch oder im B2B eben auch über das Telefon Leute akquirieren. Und die Business-Netzwerke sind ja gerade dafür ausgelegt, das eigene Netzwerk zu erweitern und gezielt Kontaktanfragen zu stellen. Ja, das ist im Prinzip eine Fleißarbeit dann, die richtigen Leute zu identifizieren und clever anzusprechen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und wenn man das jetzt auch noch in Verbindung sieht mit dem B2B-Website-Tracking, dann ist es natürlich eine tolle Gelegenheit. Weil was passiert? Die Unternehmensdaten aus dem Website-Tracking gehen über die Schnittstelle ins CRM. Im CRM muss ich qualifizieren. Das heißt, CRM zeigt mir dann sofort über die Suche in den B2B-Social-Media-Profilen alle Ansprechpartner zu dem Unternehmen, was ich ja identifiziert habe, die auf meiner Website waren. Das heißt, dann wüsste ich sofort, aha, Vertriebsleiter heißt Rudi Raser und der IT-Leister heißt Gabi Gierig und wen muss ich eigentlich ansprechen? Ich könnte da eine Kontaktanfrage stellen, ja? Also da hätte ich einen niederschwelligeren Einstieg, als direkt zum Telefon zu greifen.
Ja, und ich denke mal, diese Kontakte, die ich jetzt habe, die ja freiwillig auch ja von meinem Gegenüber sind, also ich habe die Erfahrung gemacht an der Telefonzentrale, wo ja immer eine gesunde, auch berechtigte Skepsis gegenüber Menschen ist, die noch nicht bekannt sind, ja, also unter dem Thema, der will mir was verkaufen, abgespeichert werden, ist die Aussage, wir stehen in Kontakt, ja, oder wir kennen uns, denke ich heute vollkommen normal. Es setzt nicht unbedingt zwangsläufig voraus, dass man sich schon mal gesehen hat oder schon längere Zeit. Also auch das ist dann ein Türöffner, wenn man einfach sagen kann, wir stehen schon in Kontakt miteinander. Ja. Ja. Und wenn es nur in Anführungszeichen über Xing oder LinkedIn ist. Aber mein Gedanke, der jetzt von der anderen Seite kommt, ist, das Social Selling wird auch schnell zu Social Spamming. Ja, und dann hast du wieder dieselben Anfragen wie vielleicht am Telefon und ja, sie wollen doch bestimmt auch XY erreichen und ja, irgendwann hast du dann wieder diese billige Anmache letzten Endes, die auch wieder keiner möchte. Ja, wie gehe ich denn hier professionell vor, damit ich nicht gleich, wenn ich es jetzt mal geschafft habe, da jemanden in einen Dialog zu bekommen, dass ich dann nicht gleich wieder auf der Blacklist lande?
Ja, ich glaube, also wenn man an sich selbst denkt, erwartet ja jeder von uns Wertschätzung und Respekt. Und wenn für mich die Kontaktanfrage nicht irgendwie sofort erkennen lässt, worin der Vorteil für mich besteht, oder dass sich die Person irgendwie mit meinem Profil auseinandergesetzt hat, dann fühle ich mich natürlich als 0815-Kontaktperson, also als irgendeiner auf einer tausende Kontakte umfassende Liste, die man halt da irgendwie abklappert. Und ich glaube, wir müssen raus aus dieser Verkaufsdruckmaschine, die damit ja einhergehen. Also im Prinzip ist es ja genauso, als ob ich jetzt meinen Vertrieblern sagen würde, ihr müsst im Monat 100 Kisten verkaufen. So gibt's als Nebenziel 100 neue Kontaktanfragen pro Woche stellen, ne? Weil das Limit ist, was LinkedIn quasi setzt. Ich glaube, dass wir auch über die Posts, also das, was wir an Tipps und an Informationen veröffentlichen, für die Zielgruppe relevant sein müssen, damit die Leute im Idealfall meinem Profil eigentlich freiwillig folgen, damit sie eben keine der wertvollen, interessanten Inhalte mehr verpassen. Also für mich hat Social Selling eigentlich immer die zwei Dimensionen, A, Kontaktanfragen auf, also Netzwerk erweitern, aber B, zu schauen, mit welchen Informationen kann ich eigentlich meiner Zielgruppe dienen oder die begeistern? Ne? Wie kann ich die ein Stück weit unterhalten und weiterhelfen?
Ja, die Gefahr liegt bestimmt darin zu sagen, okay, wir haben jetzt verschiedene Kanäle, über die wir akquirieren können, Leute ansprechen, und Social Selling ist jetzt wieder einer davon, und da trage ich natürlich ein Stück weit bei, mehr Durchsatz aufzubauen. Ja. Aber wenn ich das so richtig raushöre, und was auch meine Überzeugung ist, zu sagen, na gut, der Durchsatz alleine, also die Quantität, bedeutet ja auch, dass ich wieder Ressourcen aufwenden muss, und letzten Endes möchte ich ja auch eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen, respektive ich möchte ganz bestimmte Kunden haben letzten Endes. Ja. Und dieser Druck wird natürlich dann noch mehr aufgebaut, weil ich habe jetzt zwar die Möglichkeit zu sagen, gut, du kannst über Social Selling auch wieder 100 Leute ansprechen, aber dabei bleibt's ja nicht. Du musst ja dann irgendwie, damit du das auch machen, und hast dann auch wieder einen Druck von der Seite. Aber du hast jetzt gerade eins meiner, Lieblingsworte verwandt, das Thema Relevanz.
Ja.
Ja, das kommt oft zu kurz, kann ich absolut beipflichten. Vielleicht noch ein zweites Wort dazu, Kontext. Also du hast vorhin gesagt, warum soll ich jemand meine Aufmerksamkeit schenken, wenn er anruft? Dasselbe gilt ja auch für andere Kanäle. Und ich denke, wenn wir es schaffen, also auch den richtigen Bedeutungsrahmen für Botschaften, für Content, den wir rausschicken, zu setzen, dann entsteht automatisch Aufmerksamkeit, und dann kommt automatisch, ich sag mal, Betroffenheit bei meinem Gegenüber. Und dann habe ich ja im Grunde das, was ich erreichen möchte, dass sich jemand abgeholt fühlt, dass jemand da erkennt jemand gerade mit den Schmerz, den ich habe, besser gesagt, er hat vielleicht sogar eine Lösung dazu, da muss ich mal dranbleiben. Ne? Welche technischen Möglichkeiten gibt's denn noch?
Also was ich spannend finde, ich habe mich gerade intensiver mit Soho CRM beschäftigt, das geht bei anderen CRM-Systemen bestimmt auch. Man kann diese sozialen Netzwerke zum Teil direkt auch in CRM-Systeme integrieren. Also man kann Folgendes machen, dass man Regeln definiert: wenn mein Post geliked wird von einem anderen Profil oder retweetet, also weitervermittelt wird, geteilt wird in dem Sinne, dass ich dann sage, okay, die Person oder dieser Kanal, der scheint ja interessiert zu sein an den Themen, die ich veröffentliche, und daraus entstehen automatisch Leads im CRM-System. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erklärvideo poste, wie ich mit meinem Superbohrer jetzt ein Loch in die Wand bohre, und jemand würde das quasi liken oder teilen, dann würde daraus ein Lead entstehen und eine Aktivität für den Vertrieb ausgelöst werden. Das heißt, dass jemand da wirklich anruft und sagt, Mensch, vielen Dank, dass du den Post geteilt hast und geliked hast. Hast du denn mal Lust, diesen Superbohrer einfach auszuprobieren? Ich würde dir gerne Muster zuschicken. Ach, du bist Handwerker, das ist interessant. Wie viel Bohrer verbraucht ihr denn pro Woche? Und dann bin ich quasi im Gespräch. Das ist genau das, was du sagst mit dem Thema Kontext. Ich glaube, es ist ja im Vertrieb, wenn wir fleißig sind und uns mit dem Traumkunden auseinandersetzen, dann ist uns schon der Schmerzpunkt klar, aber es hat ja eine zeitliche Dimension. Ja, also wenn ich vor der Wand stehe und denke, Mist, wie bekomme ich denn das Loch in der Wand, dann ist es relevant. Ja, wenn die gleiche Person aber nicht Freitag hat, sondern am Samstag, am Wochenende, dann ist ihr die Wand herzlich egal. Ja, dann habe ich einen ganz anderen Kontext oder eine andere zeitliche Dimension, eine Situation. Dann interessiert das Thema nicht. Der Schmerz ist natürlich Montag wieder da. Ja, Aber das ist ja quasi die Kunst. Ich muss irgendwie im richtigen Augenblick da aufschlagen.
Mhm. Ja, ja, absolut.
Ich glaube, das ist natürlich jetzt ein bisschen fancy, dass ich da am sozialen Netzwerk direkt was mache, was aber eigentlich jedes Unternehmen machen kann oder der Kanal, den es bedient, ist ja das Thema E-Mail. Ja, also die meisten schicken ihre Mails über Outlook raus und da bin ich von den Möglichkeiten natürlich ein Stück weit eingeschränkt. Wenn ich jetzt aber einen Lead-Marketing-Automation oder auch in den meisten Newsletter-Tools, da kann ich ja quasi tracken, wer hat denn die E-Mail eigentlich geöffnet. Und ich könnte dann die Folge-E-Mail unterschiedlich gestalten, je nachdem, ob der die E-Mail öffnet oder nicht öffnet. Und wenn jemand jetzt einen Link in der E-Mail anklickt, also ich schicke eine E-Mail und mache eine Einladung zu einer Veranstaltung oder ich bin mit einem Link zu einem Erklärvideo, und wenn der diesen spezifischen Link anklickt, dann kann ich über eine Schnittstelle dafür sorgen, dass automatisch bei diesem Kontakt im CRM eine Aktivität für den Vertriebsmitarbeiter entsteht. Mhm. Weil der Charme ist ja noch dann, wenn wir uns mal vorstellen, ich bin in der Neukundenakquise, jemand füllt ein Online-Formular aus, der geht in diese E-Mail-Strecke rein und der klickt auf den Link mit dem Erklärvideo. Wenn der jetzt den Call bekommt, ja, der hat sich ja selbst schon im Prinzip durch die ganzen E-Mails durchgelesen, der hat sich das Erklärvideo angeschaut. Also da muss ich nicht mehr bei Adam und Eva anfangen, sondern ich habe da einen vorinformierten Interessenten. Und ich bin da nicht mehr der Verkäufer, der da immer das Gleiche erzählt, sondern ich kann wirklich beratend, unterstützend ihn über die Kaufschwelle heben jetzt. Weil es gibt vielleicht noch 3, 4 Fragen, die der hat, die durch den Kopf schwirren, wo ich sage, okay, wenn ich die löse, dann kann ich einen neuen Kunden gewinnen und dann glücklich nutzt der meine Bohrer. Mhm. Ja? Mhm. Ja, und wir reduzieren quasi auch für den Verkäufer die Anzahl Calls, weil der ruft nicht jeden an, der das Online-Formular ausgefüllt hat. Und die Leute fühlen sich nicht genervt, weil sie sagen, oh, es ruft wieder einer an, bloß weil ich da aus Versehen mal das Webformular ausgefüllt habe, weil ich mir halt dieses E-Book da runterholen wollte oder die Checkliste nett fand. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bedarf. Ja, ich lege das bei mir ab bei musst du nächstes Jahr mal gelesen haben Dokumente.
Mhm. Ja. Ja, und dann kann ich ja auch richtig in meiner Rolle als, ich sage jetzt mal, Berater, Beraterin ansetzen und kann auch da letzten Endes einen Dialog auf der Ebene führen, die ja auch für den Kunden dann auch gut investierte Zeit ist.
Ne? Genau.
Und weil einfach der Kontext da ist und die Relevanz.
Ja.
Könnte ich das nicht auch mit einem Chatbot machen? Also der kann ja auch entsprechende Fragen stellen und am Ende kann er vielleicht auch aus den Antworten, können wir rauslesen, wie viel Bohrer der braucht. Also,
ja.
Meinst du, das ist auch 100% KI-basiert möglich?
Ja, also ich sag mal, KI ist immer ein großes Wort. Das ist so wie Liebe. Ne? Jeder interpretiert ja was anderes rein. In meinem Studium haben wir schon mit KI gearbeitet vor 30 Jahren, aber im Prinzip waren das Entscheidungsbäume, ne? Neuronale Netze. Ich glaube, Chatbots kann man sehr gut auf der Website einbinden. Das ist klar, ist immer schick. Aber die Frage ist ja, was sind denn die häufigsten Fragen, die der Chatbot automatisiert beantworten soll? Also ich muss mich natürlich mit meiner Zielgruppe auseinandersetzen und überlegen, was schwirrt die für Fragezeichen im Kopf rum, wenn die auf meine Seite kommen? Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, warum steht es dann nicht direkt auf der Website? Oder warum ist die Website nicht so aufgebaut, dass die häufigsten Fragen direkt beantwortet werden, ohne dass ich einen Chatbot bemühen muss? Ja. Mhm. Aber natürlich kann ich auch mit einem Live-Agent, also einem Mitarbeiter, einem Menschen, der den Chatbot bedient, ganz viel erreichen. Ich erlebe es bei mir in der Beratung oft, dass Leute sagen, oh, unser Telefon ist überlastet, wir haben zu wenig Leute, E-Mail-Bearbeitung kommen wir auch nicht hinterher, lass doch einen Chatbot machen, der kann das alles erledigen. Ja, im Prinzip lügt man sich doch in die eigene Tasche. Wenn man nicht genug Personal hat, um E-Mails zu bearbeiten und Telefonate zu bearbeiten, der Chatbot macht das auch nicht automatisch. Ja, also selbst wenn ich sage, wir können da die Hälfte der Anfragen automatisiert abarbeiten und dann bei der dritten Frage ist mein Chatbot im Prinzip am Ende und sagt, bitte ruf doch an, lieber Kunde, weil ich kann es jetzt automatisiert nicht mehr sagen und es ist auch kein Live-Agent frei, der dir weiterhelfen könnte im Chat, ist die Customer Experience, mein Kundenerlebnis ja eigentlich noch viel schlechter. Ne? Also von daher muss man immer überlegen, was braucht es? Und die Frage ist ja auch, wie kann ich dann den Besucher identifizieren? Also ich habe jetzt so einen Standard-Chat-Dialog und am Ende kommt dann die Frage, Markus, gib uns doch deine E-Mail-Adresse, dann kann ich dir auch per Link nochmal den Chatverlauf schicken. Ja, also ja, was ist denn der Nutzen, warum soll ich dir meine Daten geben? Ich meine, das ist ja gerade so ein bisschen das Schöne am Chat, ich kann anonym blöde Fragen stellen, ja, die mir eigentlich am Telefon vielleicht auch zu peinlich sind, sag ich mal, ja. Also meine dummen Fragen loswerden und mich als blutiger Anfänger outen, ja, ohne dass mich das irgendwie in mein Ego kratzen würde. Ja, ansonsten müsste ich ja quasi hergehen und sagen, naja, wenn du auf die Website kommst, du musst dich erstmal registrieren, um erweiterte Services zu bekommen und dann ist ein Cookie da hinten dran und wenn du wiederkommst, dann erkennt er das und sagt, ach, der Markus ist wieder da, super, der Chatbot begrüßt mich vielleicht persönlich und dann könnte ich es auch irgendwie zuordnen. Also ich glaube, da gibt es noch einige Baustellen, die man da lösen muss, aber natürlich, klar, gibt es die Möglichkeit, da einen Teil der Kommunikation abzufackeln über Chatbots. Ja.
Jetzt immer wieder kommen wir oder du im Speziellen auf das Thema, ja, Technologie, gibt's ganz tolle Sachen über die Website, über E-Mail, über die Chatbots oder Live-Agents und so weiter. Aber ein Thema zieht sich ja so wie ein roter Faden da durch und ich sag's mal ein bisschen platt. Naja, wenn du für den anderen nicht interessant bist, dann kannst du ihn ja ansprechen, wo du willst mit allen technologischen Spielereien bespaßen. Aber letzten Endes, wenn du nicht weißt, wo er hin will oder von wo er weg möchte, ja, dann nervst du ihn wahrscheinlich damit und verballerst letzten Endes auch deine eigenen Ressourcen, oder?
Ich glaube, das ist die absolute Grundlage, die halt oft einfach übersehen wird. Ich muss klären, wer ist mein Traumkunde, ja? Oder nenne es Buyer-Persona oder Zielgruppe. Und dann geht es darum, welchen Schmerz oder Herausforderung haben die eigentlich? Ja? Und welche Probleme löse ich denn für diese Traumkunden? Und auch zu definieren, was mache ich vielleicht nicht und mit wem will ich nicht zusammenarbeiten? Auch das muss man irgendwie definieren. Und dann kann ich daraus Content entwickeln, der wie ein Sog meinen Expertenstatus untermauert, sodass im Idealfall die Traumkunden wie durch einen Magneten vor mir angezogen werden. Und ich glaube, erst dann entfalten die zuvor im technischen genannten Möglichkeiten auch ihr Potenzial. Denn ohne relevanten Content gibt es keine Website-Besucher, die man tracken kann. Ja, ich habe dann keine Leads, die in meinen E-Mail-Funnel laufen. Und ich habe auch null Reaktionen auf meine Posts in sozialen Netzwerken.
Ja, ja. Und immer wieder an die eigenen Menschen, die mit uns arbeiten, denken. Es ist immer eine schwierige Sache, wenn ich sage, hier ist ein Lead, ruf den mal an, mach mal das und ich merke relativ schnell, der hat überhaupt keinen Schmerz, der hat keinen Bedarf, der fällt jetzt unter, rufen Sie mich nächstes Jahr nochmal an. Also auch in dem Sinne von Vertriebseffizienz oder Effektivität ist das ja auch eine wichtige Geschichte. Ja. Und wenn ich jetzt einen Maler habe, der sich auf Wandgestalten spezialisiert hat, hochwertig, wenn der jetzt Content generiert, der viel, viel Rücklauf bringt, den er auch bearbeiten muss und am Ende stellt sich raus, ja, eigentlich wollen die Leute nur billig und sind sonst bei MyHammer oder wo unterwegs und haben jetzt halt auch mal hier auf die Anzeige geklickt, weil irgendein Triggerwort erschienen ist, auf das sie reagiert haben. Ne?
Ja, ich glaube, dazu gehört eben auch wirklich Mut zu definieren, welche Kunden man nicht haben will. Und der Content, der darf auch die Kunden dann abschrecken. Ich habe jetzt gerade letzte Woche von der Werbeagentur aus Oberösterreich gehört, die haben als Headline auf der Startseite direkt: Wir arbeiten nur für Familienunternehmer aus der Region. Ja, und alle haben zu ihnen gesagt, ey, das kannst du nicht machen, du schränkst deine Zielgruppe ein, ja. Aber der hat genau deswegen ganz viele Kunden gewonnen, weil die gesagt haben, ja, also wir sind Familienunternehmer und der ist Familienunternehmer, ja, da stimmt die Chemie und wir kommen alle aus Oberösterreich und wir finden es cool, dass wir unsere Dienstleistung hier vor Ort quasi einkaufen, ja.
Ja. Also, da habe ich jetzt auch ganz spontan wirklich zwei Beispiele für. Einmal ein Trainerkollege oder eher Beraterkollege, der wohnt im Schwarzwald, im tiefen Schwarzwald, ganz schön. Und der hat irgendwann gesagt, ich werde meinen Radius so eingrenzen, dass ich jeden Abend bei meiner Familie um 7 Uhr zu Hause bin. Ja, und der fährt maximal bis München und hat seinen Radius. Und tatsächlich, wenn einer auch nur 20 Kilometer außerhalb dieses Radius anruft, dann sagt er, nee, sorry, tut mir leid, ich habe meine Gründe. Und da ist er auch sehr konsequent und ja, eine ganz eigene Motivation. Und manche kennen ja meinen Podcast mit dem berühmten Küchenmann. Da war ich auch erstmal geschockt, als derjenige in dem Küchenhaus gesagt hat, also wenn Sie eine Küche für 7.000 oder 8.000 Euro möchten, dann gehen Sie wieder bitte. Ich werde Ihnen keine anbieten können und wenn wir jetzt uns unterhalten, dann wecke ich vielleicht Hoffnung bei Ihnen auf tolle Rabatte, die ich Ihnen dann nicht geben werde. Also wenn Sie das und das wollen, kommen Sie gerne rein. Wenn Sie das wollen, wünsche ich Ihnen viel Erfolg und gebe Ihnen vielleicht noch einen Tipp, wo Sie das kriegen. Ich finde, das ist einfach nur Klarheit für alle Beteiligten und die brauchen wir ja. Ja, ich find's immer wieder klasse, wie du auch diese Dinge ansprichst, auf den Punkt bringst, die man manchmal vielleicht auch verdrängt und denkt, ich muss für alle da sein, ich muss mich ganz breit aufstellen, aber das ist ja wirklich nicht so. Und diese Frage, ja, what's in it for me, ja, was habe ich davon, oder besser gesagt, die Antwort darauf, das ist ja im Grunde der Ausgangspunkt aller Vertriebsaktivitäten, die wir machen. Und wenn ich meinen Entscheider jetzt nicht direkt erreichen kann, dann muss ich ihm einfach über andere Kanäle zeigen, dass ich seine Schmerzpunkte kenne, dass ich eine Lösung dafür habe. Oder wenn ich noch nicht so weit bin bei manchen, dass ich versuche einfach herauszufinden, wer ist das da draußen? Ja. Danke für deine Zeit, lieber Markus. Danke für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ja, war mir mal wieder ein Vergnügen.
Ja, ganz meinerseits, lieben Dank, Markus, für die Moderation. Ist immer nett, hier im Podcast beim CCN dabei zu sein.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, ciao.